Ja, jetzt am zweiten Advent überdeutlicht zu sehen, wir gehen immer mehr stärker auf Weihnachten zu. In 3 Wochen ist es soweit, das tolle Weihnachtswochenende, Samstag, Sonntag, wo wir hier Gottesdienste feiern, also auch draußen im Wald und hier. Und ja, einfach um deutlich zu machen, da ist der Höhepunkt von Gottes Heilsgeschichte. Sag ich das mal. Denn wenn wir das mal im Großen sehen, ist es ja nicht nur eine Sache von 4 Wochen, die Gott eben hier in der Welt hat. Er ist ja ewig. Und von Anfang an, als er die Schöpfung überhaupt erst ins Leben gerufen hat und die Menschen gemacht hat und sie begleitet hat, die ganzen Jahrhunderte hindurch, hat er schon dieses im Blick gehabt, dass er selbst kommen wird, um Menschen zu erlösen und sie zu versöhnen mit sich selber. Dass nichts mehr zwischen Gott und dem Menschen steht. Und sie verbunden sein können bis in Ewigkeit, weil Gott selber ja der Ewige ist. Und so hat er seinen Sohn gesandt, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Und das ist dann jetzt vor 2000 Jahren passiert. Weihnachten fängt es an und geht eben bis über Karfreitag, Ostern und Pfingsten. Die Heilsgeschichte handelt eben von Gottes Heil, von der Rettung, die er anbietet, die er schon gelegt hat, er selbst. Und zwar Rettung in Ewigkeit, Rettung für die Ewigkeit. Und kein Mensch kann dazu etwas tun, muss dazu etwas tun. Und keiner kann das auch ungeschehen machen. Gottes Heilsgeschichte gilt und niemand kann ihn stören. Daneben gibt es den Begriff Heilsgewissheit. Und da geht es um uns. Henoch hat so ganz persönlich erzählt, was er persönlich als junger Mann für Erlebnisse gemacht hat. Und so kann vielleicht jeder oder jede irgendwie was dazu sagen, wie stark oder wie schwach vielleicht auch die Heilsgewissheit ist. Weil das etwas ist, was in uns wohnt und das hängt von uns ab. Die Heilsgeschichte, was Gott macht, die hängt nicht von uns ab, die kommt von Gott. Aber die Heilsgewissheit in uns, die kann schwanken, je nachdem, wie stark wir der Bibel vertrauen und dem, was die Bibel uns über Gott erzählt. Aber heute will ich eben unsere Heilsgewissheit fördern, denn wir beflügeln ja einander in der Gemeinde, ermutigen uns und statten uns dazu aus, damit wir eben gut und stark Jesus nachfolgen können. Und dazu will ich einen Text aus dem 1. Petrusbrief lesen. 1. Petrus gleich im 1. Kapitel ab Vers 8. Petrus schreibt da den Leuten in den Gemeinden, an die der Brief sich wendet: Ihr liebt Jesus, obwohl ihr ihn noch nie gesehen habt. An ihn glaubt ihr, obgleich ihr ihn auch jetzt nicht seht, und jubelt in unsagbarer, von Herrlichkeit erfüllter Freude. So werdet ihr das Ziel eures Glaubens und Lebens erreichen: die Rettung für alle Ewigkeit. Nach dieser Rettung haben schon die Propheten gesucht und geforscht, und sie haben die Gnade angekündigt, mit der ihr nun beschenkt seid. Und der Geist wirkte in ihnen, und sie versuchten zu erkennen, auf welche Zeit er sie hinwies, als er ihnen die Leiden von Christus und seine Herrlichkeit bereits damals ankündigte. Gott ließ sie erkennen, dass sie nicht sich selbst, sondern euch dienten. Euch ist das alles jetzt von denen verkündet worden, die euch mit der Rettungsbotschaft vertraut gemacht haben. Sie taten das in der Kraft des Heiligen Geistes, den Gott vom Himmel gesandt hat. Selbst Engel brennen darauf, Einblick in diese Dinge zu bekommen. Der Petrus schreibt hier von unserem Lebensziel, dass wir das Ziel unseres Lebens und unseres Glaubens erreichen. Und zwar ist das Ziel, Rettung in alle Ewigkeit. Menschen sind dazu geschaffen, für die Ewigkeit zu leben, nicht nur nach 70 oder 80 Jahren die Augen zu schließen und das war's dann. Gott hat die Ewigkeit in unser Herz gelegt, weil wir zu seinem Ebenbild geschaffen worden sind. Und Gott rettet. Es ist ein ausdrücklicher Wille, dass alle Menschen gerettet werden, indem sie diese, seine Wahrheit erkennen. Und nur er kann uns die Tür zu seinem Reich öffnen. Das hat Jesus am Kreuz vollbracht, der gesandt ist, den Himmel verlassen hat, hier das Leben auf der Erde geteilt hat mit uns. Und durch den Glauben werden wir Erben der Herrlichkeit, Erben von Gottes Reich. Im Himmel wird schon eine Wohnung für uns freigehalten. Und das alles verdanken wir Gott, dem Dreieinigen und niemals uns. Das ist das Ziel vom Leben eines jeden Menschen. Und dieses Ziel steckt Gott. Gott möchte, dass wir das erreichen. Und die Leute, an die der Petrus da geschrieben hat, die scheinen da gut unterwegs zu sein. Er sagt ja, ihr liebt Jesus, an ihn glaubt ihr und ihr jubelt. Also lieben, glauben, jubeln. Den Adressaten von Petrus' Brief, denen war das offensichtlich stark bewusst, dass sie auf ewig gerettet sind, dass sie auf dieses Lebensziel hinzulebten. Und das hatten sie Jesus zu verdanken und so waren sie natürlich auch sehr dankbar. Hab mir überlegt, ob die wohl immer so gut drauf gewesen sind. Wenn wir den ersten Petrusbrief so im Zusammenhang lesen, merken wir, Petrus schreibt denen von ziemlich viel Problemen und Leiden. Er kannte die Leute ja da und tröstet sie da drin. Also die Zeiten, in denen die Leute, an die damals sich dieser Brief richtete, lebten, die waren alles andere als rosig. Das war schon ein belastbarer Glaube, eine belastbare Beziehung zu Jesus, was diese Leute, die den ersten Petrusbrief zuerst mal gelesen haben, eben lebten. Und damit waren sie vielleicht durchaus zu vergleichen mit uns heute. Denn wir kennen ja auch grauen Alltag. Wir haben bestimmt nicht dieselben Herausforderungen zu bestehen wie die damals im politischen Leben, wo sie von einem regiert wurden im fernen Rom, der sich als Gott feiern ließ und so. Aber wir haben ja auch ein politisches Umfeld, was durchaus schwierig ist und uns ziemlich viel herausfordert, wie wir darin bestehen können. Und wir leben in unseren Grenzen, die von anderen auf uns gelegt werden, die wir vielleicht innerlich spüren. Wir merken Anfechtungen auch von außen, von innen, weil wir in solchen vielen Optionen leben und zurechtfinden müssen, wie die Leute damals ja nie erlebt haben. Und es kann durchaus sein, dass wir deswegen, wie auch übrigens die ersten Adressaten vom ersten Petrusbrief, sich immer wieder mal fragen, darf ich mich wirklich auf den Himmel freuen? Stehen meine Mängel, meine Fehler dem nicht entgegen? Ist es wirklich zuversichtlich, dass das Lebensziel Gottes mit mir durch mich erreicht wird? Und das ist eine wichtige Frage. Und es ist gut, sich diese Frage zu stellen. Und desto wichtiger ist auch die Antwort. Und es kommt darauf an, wo wir die Antwort suchen. Auf den ersten Blick, das machen viele, suchen sie die Antwort in sich selber, sie von ihren Erfahrungen, ihren Einschätzungen, ob Gott nun mit ihnen zufrieden sei. Denn auf den kommt es ja schließlich an. Es ist ja schließlich Gottes Heil, Gottes Rettung, Gottes Himmel, Gottes Ewigkeit, wo wir da hineinkommen wollen, wo wir dazugehören wollen. Und deswegen müssen wir ja den alten Herrn oder wie wir uns den auch immer vorstellen mögen, irgendwie zufriedenstellen. Und wenn wir das so überlegen, dann sind diese Überlegungen ja doch ziemlich wackelig, weil die hängen ja irgendwie von unserer Tagesform ab oder in welcher Lebenslage wir sind. Und abgesehen davon ist es auch ziemlich subjektiv, denn ich schätze es ja nun ein, was nun Gott irgendwie zu mir sagen wird. Viel besser und viel nüchterner ist, wenn wir eine Antwort auf die wichtige Frage, ob wir denn wirklich unser Lebensziel in der Ewigkeit erreichen, von einer Instanz außerhalb von uns bekommen. Dass jemand anders absolut zuverlässig sagen wird, wo unsere Reise hingeht, ob wir das Ziel erreichen, bei ihm in Ewigkeit zu sein oder nicht. Und solche unbestechliche Antwort von außen gibt es ja, nämlich hier in der Bibel. Wir können in der Bibel lesen und das davon abhängig machen, dass wir merken, Mensch, wie wird das denn mit uns werden? Es gibt im Neuen Testament viele Zusagen, die Gottes Rettung betreffen, das ewige Leben betreffen. Und sie sind fast alle gleich strukturiert. Da ist in diesen Bibelversen etwas gesagt über uns Menschen, also Aussagen, auf welche Menschen das zutrifft, wie die Menschen beschaffen sein sollen, was die machen sollen oder wie sie sein sollen. Und dann die Aussagen über Gott, was Gott dann macht. Ich werde mal zwei Beispiele nennen, beide aus dem Johannesevangelium. Johannes 1, Vers 12, wie viele Jesus aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Und da kann man wirklich diesen Text einfach lesen und verstehen und sehen, okay, was steht denn da drin über Menschen? Was wird da gesagt? Von welchen Menschen redet dieser Bibelvers? Von Menschen, die Jesus aufnehmen, die mit ihm zu tun haben wollen, die gerne bei ihm sind und ihm die Türe öffnen und sagen, ja, wirklich, mit Jesus will ich mein Leben führen. Menschen, die an den Namen von Jesus glauben, also an seine Person, also nicht nur an irgendwie eine Instanz oder so, sondern wirklich an diesen Jesus persönlich. Von den Menschen wird da gesprochen. Und da kann man sich überlegen, Mensch, bin ich auch in dieser Gruppe Menschen? Habe ich Jesus aufgenommen? Glaube ich an Jesus persönlich? Okay, dann redet die Bibel ja von mir, ist ja toll. Und dann wird gesagt, was macht denn Gott mit den Menschen, auf die das zutrifft? Aha, er gibt ihnen das Recht, das ist übrigens ein juristischer Begriff hier auch, das Recht, Kinder Gottes zu werden, eine richtige Adoptionsurkunde. Wir werden in die Familie Gottes aufgenommen. Und Familienmitglieder? Na, ist doch klar. Der Vater im Himmel will die natürlich bei sich haben, sogar bis in Ewigkeit im Himmel, da wo er jetzt schon ist. Dann sagt die Bibel als objektive Instanz, nicht von mir, ich rede mir das nicht ein, ob ich in den Himmel komme oder Gottes Kind bin in Ewigkeit, sondern dann sagt die Bibel mir das selber. Oder ein anderer Vers, nochmal im Johannesevangelium, genau dasselbe Schema. So gibt es noch mehrere Verse, viel Entdeckerfreude für euch. Da sagt Jesus, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat. Okay, da wird auch wieder von Menschen gesprochen. Also von irgendwelchen Menschen, nämlich von solchen, die auf Jesus hören, die sich damit beschäftigen, was er gesagt hat, die das studieren, die sich dem aussetzen wollen, die auch gehorchen, die sich auch was sagen lassen und dem Vater glauben, dass er den Sohn gesandt hat. Also Uranliegen von Weihnachten, ja? Die sagen, Mensch, tatsächlich, der dreieinige lebendige Gott hat seinen Sohn Jesus Christus gesandt. Er ist Mensch geworden. Okay, von diesen Menschen redet dieser Vers. Und auch da kann man jetzt wieder überlegen, sagen, bin ich so ein Mensch, gehöre ich zu dem, redet die Bibel hier von mir oder von irgendjemand anderem? Und dann wird gesagt, okay, von diesen Menschen, die da so beschrieben werden, mit denen macht Gott was. Er spricht ihnen das ewige Leben zu. Der hat das ewige Leben, das wird er nicht mehr bekommen, sondern der hat das ewige Leben schon. Er kommt nicht in das Gericht, wenn Gott Rechenschaft fordern wird von allen Menschen am Ende dieses Zeitalters. Er ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Also Zusagen, was Gott macht mit den Menschen, die vorher hier eben charakterisiert werden. Und so können wir von der Bibel her merken, okay, gehöre ich dazu? Bin ich mit dabei? Und wenn wir uns jetzt wieder in den Predigttext hingehen, da steht ja, über das Lebensziel zu erreichen, so werdet ihr das Ziel eures Glaubens und Lebens erreichen. Also in welcher Art und Weise erreichen wir das? Und das bezieht sich auf Vers 8. So bezieht sich darauf, was der Apostel Petrus vorher geschrieben hat. Jesus lieben, ihm vertrauen, sich über ihn freuen. Wenn unsere Beziehung zu Jesus diesen Dreiklang atmet, dann erreichen wir unser Lebensziel. Nicht mehr und nicht weniger wird gefordert. Und wenn wir Jesus lieb haben, wenn wir uns auf Jesus verlassen und uns nicht daran stören, dass er unsichtbar ist, weil er ja lebt und wir erfahren ihn mit, und wenn wir uns darüber freuen, ganz groß freuen, dann macht das selbstbewusst und zuversichtlich. Dann hilft das, starke Schultern zu haben, damit wir Schulter an Schulter stehen können und den anderen bewahren, umzukippen. Denn in dem ganzen ersten Petrusbrief geht es wirklich um harte Zeiten, um schwierige Zeiten, um Herausforderungen, die die Gläubigen tatsächlich um ihres Glaubens willen meistern müssen, bestehen müssen. Und da ist es gut, eine starke Position zu haben, starke Schultern zu haben, wirklich so zu sein, dass ich wirklich dem anderen mithelfe, stehen zu bleiben. Die Beziehung zu Jesus muss Probleme aushalten können. Die Beziehung zu Jesus muss in die Verantwortung für andere reinführen können. Von dieser Beziehung ist im ersten Petrusbrief die Rede. Und die Adventszeit heute im Jahr 2022, die lädt ein, dass jeder und jede sich mal fragt und sagt, okay, kann ich das klären mit mir? Was für eine Beziehung habe ich zu Jesus Christus? Kann ich von der Bibel her mir die Gewissheit zusprechen lassen, dass ich mein Lebensziel erreiche, in Ewigkeit bei Gott zu sein? Und wer das noch nicht so sicher machen kann, der möge das festmachen in dieser Adventszeit. Dazu haben wir sie ja. Und es ist nicht plopp, gleich mal Weihnachten, sondern wir haben in diesem Jahr die längste Adventszeit, die es überhaupt nur gibt. Gell? Also 5 Wochen lang Zeit, uns auf die Ankunft des Herrn einzustellen. Wie steht in der Bibel, dass es Leute gibt, die nicht in das Gericht Gottes hineinkommen, die die Vergebung schon erlebt haben, die vom ewigen Tod zum ewigen Leben schon durchgedrungen sind, weil sie das ewige Leben haben. Es gibt so Leute. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Und jeder kann ein solcher Leut werden. Nutzen wir die Adventszeit dafür. Petrus schreibt dann weiter von den Propheten. Das ist ja, das nicht nur 4 Wochen oder 5 Wochen ist, sondern lange Zeit vorher schon angekündigt worden sind. Die Propheten haben das gesucht und geforscht, was sie gesagt haben. Denn es gibt ja einige Propheten im Alten Testament, die haben Verheißungen, Prophezeiungen auf den Messias, auf diesen, den wir jetzt als Jesus, den Christus kennen, geschenkt bekommen. Und das ist ziemlich genial, wenn wir uns mal so über Propheten ein paar Gedanken machen. Meistens empfingen die Propheten ja Gottes Wort zur aktuellen Lage. Die haben gesagt, was Gott jetzt gerade von seinem Volk haben will. Also aktuelle Ermahnungen oder Warnungen oder Zusprüche von Gott. Für die Gegenwart haben die Propheten gesprochen. Aber es gibt tatsächlich auch Vorhersagen, die eben erst viel später eintreffen. Und dann kann ich mir vorstellen, dass die Propheten, die das so bekommen haben, diese Worte Gottes, so gerne wissen wollten, ja Mensch, also jetzt ist aktuell, sage ich jetzt, ist dem König oder dem Volk. Und was mache ich denn damit, wenn ich jetzt so eine Prophetie bekomme, die doch gar nicht sich erfüllt, sondern vielleicht dann erst viel später ist. Sie versuchten zu erkennen, auf welche Zeit Gott sie hinwies. Zum Beispiel der Micha, der Prophet Micha. Der prangert dieses rücksichtslose Verhalten der jüdischen Führer an, der Leiter, der Priester, die dies eigentlich wissen mussten, die eigentlich das Volk in Gottesfurcht lehren sollten, aber das haben sie gar nicht gemacht. Und deswegen fordert der Micha in Gottes Namen Umkehr von denen. Also, was der Micha prophezeit hat, gilt meistens in die aktuelle Zeit, damals, wo er lebte. Allerdings hört Micha auch Worte, die im Kapitel 4 und 5 zusammengesammelt sind, auch auf künftige Zeiten, nämlich auf das künftige Friedensreich, das babylonische Exil und den Geburtsort von diesem ewigen Retter. Und ich kann mir überlegen, was hat wohl der Micha gedacht, dass er Prophetien empfangen hat, die aktuell jetzt doch hoffentlich erfüllt werden mögen von den maßgeblichen Leuten und gleichzeitig aber noch Prophetien auf die ferne Zukunft. Denn nach Babylon, die Gefangenschaft, den Auszug nach Babylon, was er vorher sagte, das ist über 100 Jahre später erst passiert. Und Jesu Geburt in Bethlehem, ja über 700 Jahre. Und das ewige Friedensreich hat noch gar nicht begonnen bis heute. Also deswegen kann ich das gut verstehen, was der Petrus hier über die Propheten sagt. Oder auch der Jesaja, ein anderes Beispiel noch. Der Jesaja, der bekam ja unter anderem die Verheißung von der Jungfrauengeburt. Und wann er das bekommen hat, ist ganz klar festzulegen. Das war im Jahr 730 vor Christi Geburt. Da hatte der nämlich mit einem gottlosen König, dem Ahas, zu tun. Und Gott ist so nett und will diesem gottlosen König auf die geistlichen Sprünge helfen, will ihm den Glauben gewiss machen, will für ihn werben, dass er sagt, Mensch, also es ist herausfordernd, in was für Zeiten du lebst, aber du kannst dir ein Zeichen fordern. Zum Beispiel das Zeichen bietet Gott an, dass die Jungfrau schwanger wird und eben einen großartigen Mann auf die Welt bringt. Und wenn der Jesaja dieses Wort diesem Ahas so sagt, dann klappt es doch nur mit Glaubensstärkung, solange der Mann lebt. Ist doch einleuchtend. Also der muss doch irgendwie absolut in der Naherwartung gelebt haben, der Jesaja, als er dieses Wort Gottes dem weitergesagt hat. Aber der Ahas lässt sich auf Gottes Angebot ja gar nicht ein. Er bleibt in seiner Abgötterei und kümmert sich in feuchten Kehricht darum. Und der Jesaja, muss ich eingestehen, Mensch, dieses Wort wird eben erst in der großen Zukunft erfüllt werden. Also Gott ließ sie erkennen, dass sie nicht sich selbst, sondern euch dienten, schreibt der Petrus den Leuten damals. Gott macht die Propheten damals gewiss, damit wir heute mit der Zuverlässigkeit der Bibel rechnen können. Ist ja grandios und beeindruckend, dass wir sagen, Mensch, also hier in der Bibel, da sind Vorhersagen über Jahrhunderte hinweg bis in Einzelheiten von dem Leben Jesu vorhergesagt worden. Da haben die Propheten einen Anteil. Die haben damals dazu gedient, damit wir heute so überzeugt und zuversichtlich mit der Bibel umgehen können. Und dann steht da, dass denen, die der Petrus da anschreibt, dass es denen verkündigt worden ist durch die Kraft des Heiligen Geistes von diesen Propheten. Und wenn der Heilige Geist irgendwo wirkt, kommen ja großartige Wirkungen raus. Und es war damals bei den ersten Petrusbrieflesern ja auch schon so, wenn wir den ganzen Petrusbrief lesen. Merken wir, dass der Heilige Geist dadurch, was die Propheten denen schon angeboten hat, wo die Propheten, die denen damals dienten, die sind zu einer lebendigen Hoffnung wiedergeboren worden. Eine Hoffnung, die bitter nötig ist, in Zeiten, die ziemlich große Probleme mit sich gebracht haben. Hoffnung ist immer nötig. Und da hat der Heilige Geist in ihnen eine lebendige Hoffnung angezündet, die sich immer wieder regeneriert, die nicht enttäuscht wird, sondern bleibt. Die Kraft des Heiligen Geistes, schon von den Propheten angezündet, hat die Leute sich verändern lassen. Als die Leute, die damals den ersten Petrusbrief bekommen haben als Briefzustellung, als die das gelesen haben, haben die gesagt, tatsächlich, mein Leben ist anders geworden. Früher war ich so und jetzt lebe ich so mit Jesus, im Glauben an ihn. Das bewirkt die Kraft des Heiligen Geistes. Und so bestanden sie auch Glaubensprüfungen, weil die wirklich ins Bein gestellt wurden. Sie wurden gemobbt, sie hatten Nachteile von denen, die nicht an Christus glaubten. Die Kraft des Heiligen Geistes hat das in diesen Adressaten von dem ersten Petrusbrief bewirkt, weil sie Heilsgewissheit vermittelt bekommen haben. Sie waren gewiss, dass sie Jesus lieben können, ihm vertrauen können und sich über ihn freuen können. Und liebe Freunde, das hat ja seit Petrus nicht aufgehört. Gottes Geist ist ja bis heute unterwegs. Bis heute gibt es Leute, die vom Heiligen Geist erfüllt sind und die das weitersagen. Erinnert euch doch mal an die, die euch von dem Evangelium erzählt haben, von Jesus. Wie die euch begegnet sind, deren Heilsgewissheit, das war für euch überzeugend. Das hat Eindruck gemacht. Einfluss gegeben, dass ihr die Bibel gelesen habt und wo dann ihr gesagt habt, Mensch, tatsächlich, das ist wahr. Ich entscheide mich ganz klar, in Jesus Christus nachzufolgen. Da wird Weihnachten ganz aktuell, nicht nur am 24. Dezember. Und das kann man auch heute noch so machen. Was hindert uns denn, so zu werden wie die, die damals uns was weitergesagt haben von Jesus? Ich erinnere mal an diese Aktion Licht der Welt. In der Gemeindeversammlung habe ich ja denen, die da waren, schon was erzählt. Das geht so, dass am 4. Advent ist der ausgesucht worden. Das ist also eine Woche vor Weihnachten und in der Vorweihnachtszeit muss man sich ja noch nicht mal schämen, irgendwie was Christliches weiterzusagen. Das ist ja alles ziemlich christlich so, also auch in der Umgebung, die sonst nie in die Kirche oder so hingehen. Aber das passt da rein. Da kann man doch was darüber weitersagen, über diese Weihnachtsfreude, über das, was wirklich lebendig da ist, dass eine lebendige Hoffnung da ist. Und diese Aktion ist relativ leicht, die geht um einzelne Leute, einzelne Christinnen und Christen, die können in ihre Nachbarschaft gehen oder Verwandtschaft oder mit den Arbeitskollegen besuchen oder so und dann ein Licht, eine brennende Kerze hingeben oder irgendwie was, was sie noch dazugeben wollen, gibt es ja auch gut Materialien und denen dann eine wichtige, lebendige Weihnachtszeit wünschen, in der Adventszeit das Licht der Welt weiterzugeben und sie so auf Jesus hinweisen. Gerade mit denen wir zu tun haben. Dann werden wir auch diejenigen, die verkündigen in der Kraft des Heiligen Geistes, was weiterzusagen, damit Glauben geweckt wird und Heilsgewissheit lebendig ist. Und dazu führt, dass Menschen in der Kraft des Heiligen Geistes ihr Lebensziel erreichen, bis in Ewigkeit zu leben und bei Gott anzukommen. Darum will ich beten. Jesus Christus, danke dafür, dass wir uns auf dich einlassen können und dass du des ja, Plans und Wills, dass wir einander unterstützen, einander beflügeln, einander ermutigen durch das Heil, was du geschenkt hast, was 100% sicher ist und passiert ist und was unabhängig ist von dem, ob wir was glauben oder nicht glauben. Aber du lädst ein dazu, dass wir so an dich glauben, dich so lieben, uns über dich freuen, dass wir so unser Lebensziel erreichen, bei dir zu sein und dann erfahren, wie stark wir werden, in dem Leben das zu meistern und zu bestehen, die Herausforderungen hinzukriegen, Zweifel zu besiegen, Liebe zu üben, Hoffnung zu wecken, Gutes zu tun und Armut und Not zu lindern. Amen.